Deutschlandfunk, Information und Musik.
So wie E.T.A. Hoffmann keine Angst vor dem Unheimlichen hatte, hatte es auch nicht Alexander von Humboldt, um den es jetzt geht. Einen deutschen Kolumbus, einen zweiten Entdecker Amerikas ist der Weltreisende und Universalgelehrte genannt worden, der vor 250 Jahren geboren wurde. Die Anden hat er bereist, der Humboldtstrom und die Pinguine sind auch nach ihm benannt, aber er hat nicht nur die Wissenschaften, die Vulkanologie, die Klimatologie und Pflanzengeographie begründet, er hat die Natur anders angeschaut. Mit dem Kulturhistoriker, ehemaligen Diplomaten, langjährigen Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, mit Manfred Osten habe ich darüber gesprochen, Herausgeber auch eines Buches über Alexander von Humboldt, Die Freiheit des Menschen. Als die Indianer im Amazonas über die Brüllhafen reden mit Humboldt, da sagen die, die sind immer am lautesten beim Vollmond. Humboldt stellt fest, sie sind am lautesten nach einem Regenfall. Aber Humboldt lässt beide Betrachtungen gelten. Er spielt sie nicht aus. Beides sind Weisen, die Welt anzusehen. Die gehören also zusammen, Manfred Osten. Stimmen Sie zu?
Ja, ich würde zustimmen, dass überhaupt eine Betrachtungsweise bei Alexander von Humboldt zum ersten Mal da ist, die darauf zurückgreift, dass wir nicht in den Satz verfallen, den Goethe schon genannt hat. Theorien sind Übereilungen des ängstlichen Verstandes, der die Phänomene gerne loswerden möchte. Alexander von Humboldt ist der Erste, der im Grunde ein Naturverständnis entwickelt hat, das vom Ansehen der Natur entwickelt worden ist und das Ansehen, um das Ansehen der Natur zu retten. Ich glaube, diese Ambivalenz dieses Wortes ist das Wichtigste, was man bei Humboldt als Naturforscher ins Zentrum stellen muss, denn das ist der einzige Begriff, mit dem wir wahrscheinlich überhaupt überleben können im Raumschiff Erde, wenn wir nicht anfangen, das Buch wieder zu lesen, was damals der Bestseller geworden ist von ihm, wo er das noch einmal ganz deutlich ins Zentrum gerückt hat, nämlich die Ansichten der Natur. Das heißt, er ist derjenige, der die sinnliche Wahrnehmung als die eigentliche Sinnwahrnehmung der Welt und auch der Natur verstanden hat und wegen des Ansehens zu einer Definition der Natur gelangt ist, die uns heute wie ein Donnerschlag eigentlich in die Seele fahren muss. Er hat gesagt, alles ist Wechselwirkung. Und das heißt nichts anderes unter dem heutigen Verständnis, dass wir in der Natur es zu tun haben mit nicht linearen, hochkomplexen Vorgängen, in die wir nicht eingreifen dürfen, weil wir selber in unserer kognitiven Kompetenz nicht darauf eingerichtet sind, hochkomplexe, nicht lineare Prozesse überhaupt zu verstehen.
Darin drückt sich, finde ich, etwas ganz Tolles aus. Nämlich, er schaut sich als Begründer der späteren Vulkanologie, der Meteorologie, die unbelebte Natur genauso aufmerksam an wie die belebte. Das heißt, die unbelebte Schöpfung ist ihm genauso wichtig wie die belebte.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das nur verständlich ist vor dem Hintergrund eines ganz anderen, erweiterten Anschauens der Natur, eines Ansehens der Natur, von dem er sagt, wer die Natur nicht nur ansieht und nicht empfindet, wird ihr ewig fremd bleiben. Das heißt, er hat Organe ausgebildet, von denen er sagt, dass er sie durch Goethe bei ihm ausgebildet worden sind. Er hat zutiefst den goethischen Gedanken verinnerlicht, dass wir letztlich nur in einer Ganzheit die Welt betrachten können, wenn wir sowohl die Ratio als auch die Emotio miteinander verbinden. Und diese Vorstellung der Natur, dass wir sie empfinden, dass wir ihr wehtun könnten, wie Goethe mal gesagt hat, Erde, wie du dich quälen lässt. Diese Vorstellung, dass man das mit Empfindung wahrnimmt, dass ein Mann wie Goethe 10 Minuten lang bei einer Eröffnung eines Bergwerks die Sprache verloren hat vor Schrecken über die Vorstellung, dass jetzt eingegriffen wird in einen lebendigen Organismus. Das ist das, was Humboldt auszeichnet und was wir dringend wieder neu lernen müssten.
Sie haben, glaube ich, vor 20 Jahren schon den Gedanken entwickelt in einem Büchlein, dass Humboldt als, so Ihre Worte, Protagonist eines wissenschaftlichen Globalisierungskonzepts bezeichnet werden kann. Ist das modernistisch, ihn als einen antikolonialistischen Globalisierungsdenker zu bezeichnen, oder würden Sie sagen, da ist was dran?
Humboldt ist derjenige, der im Grunde die große Ausnahme des 19. Jahrhunderts darstellt, auch des 18. Jahrhunderts, weil er die Französische Revolution verstanden hat als ein Schicksal in seinem eigenen Dasein. Das heißt, es ist für ihn ein Erweckungserlebnis gewesen, weil er 1790 mit Georg Forster in Paris gewesen ist. Und das hat keiner von den anderen, die darüber nur resoniert haben und geredet haben, so hat niemand sonst die Französische Revolution empfunden. Und zwar die Ideale der Französischen Revolution, zu der er selbst eine Karre voll Sand gefahren hat. Das heißt, der damalige, die Freiheitsstatue wurde aufgerichtet auf dem Champ de Mars und Humboldt hat von da ab im Grunde sein Leben unter diesen Gedanken gestellt. Und seine Reise nach Lateinamerika kann wir durchaus verstehen als ein Vordenken dessen, was Bolívar später durchgeführt hat. Er ist derjenige, das ist viel zu wenig bekannt, das ist heute im Grunde die Bibel in Kuba, dass dort die Sklaverei Formen angenommen hat, die ihn so empört haben, dass er darüber den Essay Politique sur l'île de Cuba geschrieben hat. Und das ist eines der Essays gewesen, die sofort verboten wurden, sowohl in Amerika als auch hier in Deutschland, weil diese... Auch in Havanna vor allen Dingen. Das heißt, er ist derjenige gewesen, der diese Situation, die dort immer wieder ihm vor Augen gekommen ist, und zwar in einer furchtbaren Weise. Man muss sich das einmal vorstellen, was dieser Mann empfunden hat, als er gelandet ist in Cumaná und was er dort sagt. Die zum Verkauf ausgesetzten Sklaven waren junge Leute von 15 bis 20 Jahren. Man lieferte ihnen jeden Morgen Kokosöl, um sich den Körper damit einzureiben und die Haut glänzend schwarz zu machen. Jeden Augenblick erschienen Käufer und schätzten nach der Beschaffenheit der Zähne, Alter und Gesundheitszustand der Sklaven. Sie rissen ihnen den Mund auf, ganz wie man es bei uns auf dem Pferdemarkt tut. So behandelt man Menschen, die anderen Menschen, die Mühe des Säens, Ackerns und Erntens ersparen.
Das heißt, was Sie gerade gesagt haben, er ist nicht nur der Botaniker, der Zoologe, der Weltreisende, der Naturforscher, der Universalgelehrte, sondern auch ein Freiheitsdenker, von dem der Satz stammt, alles Unrecht trägt den Keim der Zerstörung in sich. Das heißt, er ist auch ein Freiheits-, ein Ungerechtigkeits-, also auch Gerechtigkeitsdenker.
Ja, er ist derjenige, der ja im Grunde dessen erste Statue in den USA errichtet worden ist, im Central Park, weil er damals Jefferson überzeugt hat, dass im Grunde der Sklavenhandel abgeschafft werden muss, auch in den Vereinigten Staaten. Sein Name ist der weit verbreitetste Name der Welt, nicht zuletzt deshalb, weil er diesen Freiheitsgedanken weitergetragen hat. Schließlich 1827, als er zurückkehren musste, weil er kein Geld mehr hatte, musste er ja dann Kammerherr werden bei dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Er hat es durchgesetzt, dass in Berlin ein Gesetz erlassen wurde, wonach jeder Sklave, der Berliner Boden betrat, ein freier Mensch war. Und der es durchgesetzt hat, dass er während der Reise 1829 in Sibirien sich gleichwohl intensiv gekümmert hat um die polnischen Patrioten, die dort in Sibirien in der Verbannung waren. Nicht? Das sind alles Dinge, die wir vergessen haben, dass Humboldt in dieser Hinsicht ein leuchtendes Vorbild der Humanität ist und der seinerseits meines Erachtens auch ein leuchtendes Vorbild wäre für alle Tendenzen, die wir heute haben in Sachen des Antisemitismus. Humboldt ist der einzige vielleicht, der im 19. Jahrhundert wirklich ein reiner Philosemit gewesen ist. Während alle anderen, einschließlich seines Bruders, sich immerhin gelegentlich doch Bemerkungen erlaubt haben, die sehr unschön sind.
Wir haben nebenbei gesagt, er ist Begründer von diversen Wissenschaftsdisziplinen, Vulkanologie, Meteorologie, er hat den Chimborazo als erster bestiegen, er hat die Anden bereist, er ist viele tausend Kilometer gereist, hat sich Strapazen unterworfen, aber das einigende Band ist, er hat buchstäblich Fakultätsgrenzen überschritten. Er hat das Ansehen, wie Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt haben, der Natur verändert und hat dabei beides immer gleichberechtigt betrachtet, nämlich Belebtes und Unbelebtes, Freies und Unfreies, die einander immer bedingen.
Ja, Humboldt ist im Grunde derjenige gewesen, der Vordenker eines riesigen wissenschaftlichen Netzwerkes, das wir eigentlich heute erst seit der digitalen Revolution wirklich praktizieren können. Er hat 50.000 Briefe geschrieben, hat 100.000 Briefe empfangen, hat ein riesiges Netzwerk geschaffen. Das Wichtigste ist, dass Humboldt im Grunde diesen Dialog bereits unter der Devise verstanden hat, dass wir den Planeten retten müssen. Das Interessante ist ja, dass Humboldt damals mit seiner Studie über den Valencia-See bei der Ankunft in Lateinamerika bereits der Entdecker geworden ist, der großen anthropogenen Veränderung des Klimas durch die brutale Abholzung Urwälder in Lateinamerika. Das ist nicht Herr Bolsonaro erst heute, sondern das haben wir im 18. Jahrhundert waren wir bereits dort und haben dort eben Humboldt die Möglichkeit geschaffen, dass er zum ersten Mal entdeckt hat, welche Folgen diese Abholzung bedeutet für die drei großen Klimafaktoren, nämlich die Atmosphäre, die Biosphäre und vor allen Dingen die Hygrosphäre. Und er ist derjenige deshalb gewesen, der die Klimatologie im Grunde begründet hat durch die Entdeckung der Isothermen. Das sind also gleiche Linien, gleiche Temperaturen, mit denen er die Grundlagenforschung überhaupt geschaffen hat für Klimatologie. Und er ist derjenige gewesen, der ab 1829 dafür gesorgt hat, dass weltweit ein Netzwerk geschaffen worden ist von Beobachtungsstationen für die Veränderungen in den Temperaturen, meteorologische Forschungsstationen. Das sind alles Dinge, die bei ihm letztlich gipfeln in der Vorstellung, dass er sagt, 1844, dass die Zukunft des Klimas unseres Kontinents hängt ab von den Veränderungen, welche der Mensch auf der Oberfläche des Festlands durch Fällen der Wälder, durch die Veränderung in der Verteilung der Gewässer und durch die Entwicklung großer giftiger Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie hervorbringt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind heute getrennt wie durch eine Brandmauer von diesen Einsichten.
Das sagt der Kulturhistoriker, ehemalige Diplomat und Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, Manfred Osten.